HR Info. Bilanz.
Mit Alexander Schmidt. Das Jahr geht zu Ende. Es war ein gutes für die deutsche Wirtschaft. Sie ist weiter gewachsen. Es waren so viele Menschen in Beschäftigung wie noch nie. Die Verbraucher haben mehr Geld ausgegeben, bleiben der entscheidende Motor. Kein Wunder, die Zinsen sind auf dem Nullpunkt. Sparen lohnt nicht mehr. Klingt alles in allem gut, doch es gab auch Krisen und Rückschläge, die die Menschen hierzulande beschäftigt haben. Der Dieselskandal etwa, Bahn- und Flugverspätungen, der immer tiefere Fall der Deutschen Bank oder der Handelsstreit zwischen den USA und dem Rest der Welt. Wir schauen in dieser Sendung Bilanz zurück und erinnern uns an einige herausragende Themen dieses Jahres 2018. Wer gedacht hatte, die Politik sei weitestgehend abgemeldet, das Geld regiere die Welt, sieht sich getäuscht. Die Politik beeinflusst inzwischen wieder viele Themen, sei es der Handelsstreit, der Brexit oder der Dieselskandal. Diese Konflikte bestimmen indirekt mit, wie Manager, Arbeitnehmer oder Verbraucher entscheiden, ob sie Vertrauen haben oder eher verunsichert sind. Das wiederum kann große Auswirkungen auf die Wirtschaft insgesamt haben, auch auf unsere Jobs. Carsten Pschesky ist Chefvolkswirt der ING DiBa. Wie lässt sich denn die Stimmung der Manager und Verbraucher insgesamt zusammenfassen?
Unsicherheit aktuell, große Unsicherheit. Man hat das Jahr eigentlich angefangen mit viel Optimismus, mit Positivität. Und man sieht doch jetzt, dass in den letzten Wochen unheimlich viele Zweifel aufgekommen sind über wirklich, was ist jetzt wirklich die Stärke der Wirtschaft, nicht nur der deutschen, auch der Weltwirtschaft. Und es gibt immer mehr Zweifel, immer mehr Pessimisten, die davon ausgehen, dass 2019 eigentlich wirklich der Anfang vom Abschwung ist.
Was verunsichert die Menschen?
Politik ganz deutlich, die Unsicherheit in der Politik. Das Interessante ist, wenn wir sprechen natürlich als Volkswirte immer über Politik, also wir müssen immer mehr politische Analysten sein. Und vor zwei Jahren, auch mit Brexit, auch mit der Wahl von Trump, da hatten eigentlich auch schon viele Leute Angst vor den politischen Einflüssen. Eigentlich war es dann so, dass die Einflüsse gar nicht so stark waren. Wirtschaft brummte weiter, Märkte liefen weiter, super. Aber dieses Jahr, 2018, war das Jahr, in dem dann die politischen Einflüsse wirklich so viel Spuren hinterlassen haben. Und davor haben die Leute Angst. Die Leute haben Angst vor dem Handelskonflikt. Könnte doch mal wieder sozusagen noch mal viel stärker werden, eskalieren. Die Leute haben Angst vor China. Was passiert da eigentlich? Sehen wir vielleicht auch hier schon das Ende des starken Aufschwungs in China. Die Leute in Europa haben wiederum Angst vor Italien. Könnte Italien die nächste Eurokrise verursachen? Die Leute haben Angst vor der Automobilindustrie in Deutschland. Ja, auch hier haben wir vielleicht den schleichenden Abschwung schon gesehen. Und Brexit, nicht zu vergessen, letzter Punkt in Europa, wo die Leute, glaube ich, gar nicht mehr wissen, woran sie sind aktuell. Aber auch hier so viel Unsicherheit haben. Was heißt das für uns? Kommt der Brexit ja oder nein? Dass wirklich diese politischen Unsicherheiten so stark geworden sind, dass man auch anfängt, wirklich die wirtschaftlichen Spuren zu sehen. Es wird weniger investiert, wird weniger ausgegeben.
Ein Aspekt des Vertrauens ist ja Vertragstreue. Darauf bauen die westlichen Gesellschaften. Ist diese Vertragstreue zum Beispiel mit diesem Slogan America First zumindest beschädigt?
Ich denke, dass die Vertragstreue sicherlich bei internationalen Verträgen absolut beschädigt ist. Das haben wir jetzt in den letzten zwei Jahren gesehen unter Präsident Trump. Es ist eine ganz neue Politik. Europa reibt sich immer noch die Augen, wird erst ganz langsam wach. Man hat nie gelernt, mit so einem Verhandelspartner umzugehen. Aber wenn wir uns anschauen, was wir dieses Jahr auch hatten, wir hatten sozusagen eine NAFTA, das ist das nordamerikanische Handelsabkommen, was neu verhandelt wurde, was erst zu scheitern drohte, dann doch wieder verändert wurde. Wir haben auch den Konflikt gehabt zwischen den USA und der EU über Handel, USA, China und dann auch noch internationale Klimaverträge. Also wir haben so viele Verträge, von denen wir immer davon ausgingen, dass die eigentlich wirklich in Stein gemetzelt waren. Und davon auszugehen, ist aktuell, wäre das naiv.
Welcher Konflikt ist für uns perspektivisch der bedrohlichste?
Ja, perspektivisch würde ich sagen, gibt es mindestens zwei Konflikte, die für uns in Deutschland und Europa am bedrohlichsten sind. Das ist erstens doch Brexit, also diese ganze politische Situation in Großbritannien, die ein bisschen an Monty Pythons erinnert. Aber so traurig wie es ist, können wir nicht darüber lachen, denn es wird wirtschaftliche Folgen für uns haben. Und das andere ist doch der Handelskonflikt. Ja, aktuell mehr Risiko als Tatsache, davon auch nicht vergessen. Der Konflikt betrifft nur so 2-3% des Welthandels, aber wir haben natürlich immer wieder diese Gefahr, dass Herr Trump sich jetzt auch doch mehr wieder Europa vorknüpfen wird, dass da der Handelskrieg eskaliert und wenn wir dann wirklich einen Handelskrieg zwischen den USA und der EU bekämen, dann hat das große wirtschaftliche Folgen sicherlich für ein Land wie Deutschland, was doch so abhängig ist vom Exportsektor.
Wie sehr wird uns diese Auseinandersetzung in Zukunft beschäftigen? Wie sehr werden wir zum Beispiel, wir Verbraucher, das zu spüren bekommen, so ein Handelskonflikt ganz konkret zwischen USA, China, möglicherweise Europa?
Ja, die Unsicherheit, sozusagen die täglichen Tweets von Herrn Trump, die spüren wir als Verbraucher natürlich erstmal nicht. Ja, das Ganze. Wir merken nur die Unsicherheit und irgendwann schaltet man auch eigentlich ab. Man möchte es gar nicht mehr wissen. Das Gleiche ist beim Brexit. Ich glaube, es gibt eigentlich wenig Leute, die wirklich noch Interesse daran haben, um jede Stunde zu hören, gibt es jetzt einen Deal, gibt es keinen Deal. Wenn es aber dann wirklich mal zu diesem Handelskonflikt käme, wenn wir dann wirklich höhere Zölle bekommen, dann spüren wir das natürlich als Verbraucher erstens in der Form von höheren Preisen. Eine Geschichte, aber natürlich auch dann in der Form von weniger Arbeitsplätzen. Wenn das zum Beispiel heißt, dass eine deutsche Automobilindustrie aufgrund des Handelskonfliktes mehr in den USA selber produziert und damit Arbeitsstellen zum Beispiel verschwinden würden aus Deutschland in die USA. Oder wenn allgemein sozusagen der deutsche Automobilhersteller dadurch Verluste leiden würden und damit Arbeitsplätze abgebaut werden. Also wir werden das mittel- bis langfristig in der Form von höheren Preisen und doch auch weniger Arbeitsplätzen spüren.
Wir stehen ja kurz vor dem Übergang von dem noch alten Jahr in das neue Jahr. Wird es einfach so nahtlos weitergehen, mutmaßlich? Oder werden wir sagen, Gott sei Dank ist 2018 mit diesen vielen Unsicherheiten vorbei? Wie muss man sich das vorstellen, auch als Volkswirt? Wie kalkuliert man da?
Na, aktuell, muss ich sagen, kann man als Volkswirt eigentlich keine großen Sprüche mehr klopfen. Also ich muss sagen, ich selber persönlich finde es schwierig, aber es ist wirklich eine richtig steile Aussage zu machen, das und das wird definitiv passieren. Die Unsicherheiten in beide Richtungen haben so stark zugenommen, also positiv wie auch negativ, dass wir eigentlich nur noch in Szenarien denken können. Ich fürchte, dass wir 2018 nicht einfach abhaken können und hoffen, dass 2019 besser wird. Eher das Gegenteil ist der Fall, denn wir haben ja all diese Risiken, die auch 2019 immer noch da sein werden. Und dann ist die spannende Frage, werden diese Risiken sich einfach in Luft auflösen? Möglich ist es. Also wir haben auch viel Potenzial für positive Überraschungen. Und dann liegt darunter eigentlich eine relativ solide wirtschaftliche Lage mit niedrigen Zinsen, zunehmenden Investitionen, einem niedrigen Ölpreis und mehr Konsum. Ja, super. Ja, würden uns alle drüber freuen. Aber gleichzeitig haben diese Risiken auch die Gefahr, dass alles nochmal schlechter wird und dass dann eigentlich 2019 wirklich der Anfang von dem Abschwung ist. Ich hoffe, dass wir wirklich auch optimistisch und dass wir auch diese Positivität 2019 sehen werden. Ich merke aber immer mehr aus Gesprächen auch, dass ich mittlerweile einer der wenigen bin, der noch diesen Optimismus aufrechthalten kann.
Sagt Carsten Pszeski, Chefvolkswirt der ING DiBa über Politik und Wirtschaft im Jahr 2018. Sie hören H-Info Bilanz. Wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen, hat Bahnchef Richard Lutz in einem Brief an die Politik und die Belegschaft geschrieben. Diesen Satz können wohl jeden Tag unzählige Fahrgäste und das Personal bestätigen.
Ich bin heute Morgen hier tatsächlich gestrandet. Ich wollte eigentlich nach München und muss jetzt warten, bis der nächste Zug nach München fährt.
Es hat natürlich jeder das Recht zu streiken und insofern habe ich dafür schon Verständnis.
Ich finde es ein bisschen überzogen, so massiv hier vorzugehen.
Ist ja fast jedes Jahr das Gleiche. Immer um die Weihnachtszeit streikt die Deutsche Bahn.
Zugverspätungen, Ausfälle und Pannen sind nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Bahnalltag. Das Staatsunternehmen ist in einem miserablen Zustand, sagen Beobachter. Nach Jahrzehnten des Sparens und Privatisierens steht das Unternehmen ausgelaugt da und bietet den vielen Millionen Kunden nur bedingt eine Alternative zu Auto oder Flugzeug. Wo es besonders klemmt bei der Bahn, berichtet Anja Dobrodinsky.
Sorgenkind ist der Güterverkehr. Hier sinkt die Auslastung schon seit 10 Jahren, weil immer mehr Waren per Lkw transportiert werden. Grund sind zum einen Versäumnisse der Bahn bei der Digitalisierung. Anders als bei den Lkw können Kunden den Weg ihrer Waren hier nicht in Echtzeit nachverfolgen, erklärt Dirk Pflege vom Lobbyverband Allianz pro Schiene.
Bis Ende dieses Jahrzehnts werden nahezu alle Güterwagen auch in der Lage sein, dass sie ihre Position selbstständig melden können, dass man sehen kann, ist der Wagen beladen oder nicht. Und dann gibt es noch Temperaturfühler und all solche Dinge. Also das, was beim Lkw schon Standard ist, das wird jetzt auch zeitversetzt bei den Güterbahnen kommen.
Aber eben erst in Zukunft. Der Marktanteil der Schiene beim Güterverkehr sei aber auch deshalb so gering, weil die Straße im Wettbewerb bevorzugt werde. Während Züge für jeden gefahrenen Kilometer steigende Trassengebühren zahlen, müssen Lkw nur auf Autobahnen und Bundesstraßenmaut entrichten. Und die sei auch noch gesunken, so Pflege. Die Allianz pro Schiene begrüßt deshalb den Masterplan Schienengüterverkehr der Politik. Er sieht eine Senkung der Trassenpreise vor. Auch im Personenverkehr seien die Rahmenbedingungen für die Bahn von Nachteil, kritisiert Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn.
Es kann nicht sein, dass das eine System Trassenpreise für die Nutzung der Verkehrswege zahlt, der Bus keine Straßenbenutzungsgebühr zahlt, dass die Fliegerei ohne jedwede Umweltsteuern fährt und die Bahn, die deutlich umweltfreundlicher ist, hier noch Abgaben zahlen muss.
Die Bahn reagierte auf die niedrigen Preise der Fernbuskonkurrenz mit ähnlich günstigen Sparangeboten, die den Betrieb aber nicht decken können. Die Schulden des Konzerns steigen unterdessen immer weiter, in diesem Jahr wohl auf mehr als 20 Milliarden Euro. Der Brandbrief des Bahnchefs an seine Führungskräfte ist deshalb auch ein Hilferuf an die Politik, die mehr für die Schiene tun müsse, sagt Naumann vom Fahrgastverband.
Dr. Lutz gebührt auch Dank dafür, dass er diesen Brief geschrieben hat und dass er eben auch sehr deutlich sagt, woran es hapert.
Allerdings sollten sich auch die Bahnmanager von dem Brief angesprochen fühlen, kritisiert Dirk Pflege vom Lobbyverband Allianz pro Schiene.
Weil dieser Systemverbund, der in diesem Brief so betont wird, nur unzulänglich lebt bei der Deutschen Bahn. Da ist sehr viel Optimierung der einzelnen Geschäftsfelder und das nicht immer zugunsten des Gesamtsystems Eisenbahn und damit auch nicht zugunsten des Kunden.
Einig sind sich die Experten jedenfalls, die Bahn wird es nicht allein aus dem Tal schaffen.
Dann schauen wir uns mal an, an welchen Stellen man ihr Dampf machen müsste der Deutschen Bahn. Professor Christian Böttger von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Die Bahn macht zu wenig Gewinn, um ihr Geschäft dauerhaft finanzieren zu können. Und besonders miserabel ist die Situation beim Güterverkehr. Wenn die Politik jetzt über eine Senkung der Trassenpreise nachdenkt, würde das ausreichen, die Bahn beim Güterverkehr konkurrenzfähiger zu machen?
Ja, es wird mit Sicherheit helfen. Also es ist ein Schritt in die richtige Richtung und entsprechend zu begrüßen. Es wird natürlich alleine nicht reichen, weil wir natürlich vielfältige andere Benachteiligungen haben. Und momentan haben wir auf den Strecken, die tatsächlich auch nachgefragt sind, auch solche Kapazitätsengpässe, dass auch das Wachstumspotenzial der Schiene heute eben doch sehr begrenzt ist. Aber es ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung.
Sie sagen Benachteiligungen. Hat die Bahn keine eigenen Fehler gemacht?
Natürlich. Also es gibt verschiedene Ebenen, die man sich einzeln anschauen kann. Man kann also sehen, die Ebene der gesamten Regulierung der Verkehrspolitik. Die Frage ist, wer muss Abgaben zahlen, wer muss keine Abgaben zahlen, wer wird mit Regeln belastet, wer wird nicht mit Regeln belastet. Das ist eine politische Ebene. Und ich glaube, es ist richtig, dass man auch diese Ebene immer wieder anspricht und eben darauf hinweist, dass die Bahn dort in einem eher unvorteilhaften Wettbewerbsumfeld sich bewähren muss. Darüber hinaus gibt es natürlich die weitere Ebene, das ist die der Managementaufgaben und ein Manager muss eigentlich sagen, er lebt mit diesen politischen Rahmenbedingungen und muss innerhalb dieser Rahmenbedingungen optimieren. Und da muss die DB sich sicher auch vorwerfen lassen, dass sie also in diesen Rahmenbedingungen eben massiv Fehler macht und dass also ein Teil der Probleme, die sie hat, tatsächlich auch selbst gemacht sind.
Der Bund ist Eigentümer der Bahn. Die Politik spielt eine maßgebliche Rolle. Jetzt verlangt der Bahnvorstand rund 7 Milliarden Euro für die Bahn. Der Bund will im Gegenzug aber mehr mitreden. Ist die Bahn noch immer weit davon entfernt, ein normales Unternehmen zu sein?
Also ich halte das für sehr problematisch. Wir müssen sehen, eigentlich hat der Bund ja drei Rollen gegenüber der Bahn. Er ist zum einen Gesetzgeber und Regulierer. Zum zweiten ist er Eigentümer und zum dritten ist er Vertragspartner im Regionalverkehr, wo also der Bund oder die Länder das Geld geben und dafür im Wettbewerb dann also Verkehrsleistungen einkaufen. Und diese Funktionen sind nicht immer klar getrennt. Viele verstehen auch gar nicht, wie unterschiedlich diese Funktionen sind in ihrer Aufgabe. Und ich glaube, in der Politik hat in den letzten Jahren auch kaum jemand darüber nachgedacht. Und also gerade der frühere Bahnchef Medorn hat ja der Politik auch immer suggeriert, er hat das alles im Griff, er geht an die Börse und wird alles ganz toll. Und die Politik hat ihm nur zu gerne geglaubt. Also die Politik greift ja nur dann ein, wenn es wirklich brennt. Auf der anderen Seite hat die Bahn eben auch nicht Forderungen erhoben im politischen Raum, dass man gesagt hat, wenn ihr wollt, dass wir mehr Verkehr auf die Schiene bringen, dann müssen wir auch investieren. Und diese Themen fallen uns jetzt einmal gewaltig auf die Füße. Und diese 7 Milliarden, die Sie erwähnt haben, das ist ja nur ein Teil der Geschichte. Ja, wir haben also momentan drei Probleme. Das eine Problem ist, dass zu wenig Geld zur Verfügung steht für die Ersatzinvestitionen im laufenden Netz. Da werden zurzeit knapp 4 Milliarden bezahlt. Die Bahn fordert jetzt 7 Milliarden pro Jahr an Zuschuss vom Bund. Darüber hinaus ist die Bahn als Unternehmen in einer wirtschaftlich schwierigen Situation und braucht eigentlich nochmal Geld von ihrem Eigentümer, um die anstehenden Investitionen zu finanzieren. Oder sie müsste mehr Schulden machen. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, dass die Bundesregierung politisch sich das Ziel gesetzt hat, bis 2030 den Schienenverkehr zu verdoppeln und dass es dafür eine Projektliste gibt, die von Gutachtern gemacht worden ist, gar nicht nur von der DB, sondern auch von unabhängigen Gutachtern. Und diese Projektliste, die ist, wenn man alles zusammenrechnet, hatte also ein erschreckend großes Volumen von ungefähr 80 Milliarden Euro bis 2030. Und aber bei der derzeitigen Haushaltslinie sind davon nur etwa 20 Milliarden finanziert, sodass also absehbar ist, dass dieses Ziel der Verkehrsverdoppelung mit der jetzigen Haushaltslinie nicht erreichbar ist.
Sehen Sie denn Ansätze, dass die Bahn irgendwie vorankommt?
Also ich bin leider nur gemäßigt optimistisch. Ich sehe, dass einerseits es den politischen Willen gibt, etwas zu tun, aber ich glaube, dass wir gerade eine immer kompliziertere Struktur bekommen, dass die Wirtschaftsvertreter im Aufsichtsrat ersetzt werden eigentlich durch Politiker und nicht mal durch Fachpolitiker, sondern aufgrund vielerlei Überlegungen ausgewählter Politiker. Das überzeugt mich also nicht besonders, wenn es darum geht, wie der Bund dieses Unternehmen tatsächlich führt und steuert. Und ich glaube, dass man ein bisschen mehr Geld bereitstellen wird, aber nicht so viel, wie man bräuchte. Wobei das Deprimierende eben auch darin ist, selbst wenn es deutlich mehr Geld gäbe, dann würde man sehr schnell an Kapazitätsressourcen kommen, weil wir also gar nicht so viel Planungsingenieure haben, die tatsächlich diese Strecken noch bauen können. Also selbst wenn jetzt 50 Milliarden zusätzlich auf dem Tisch liegen würden, dann hätte man Riesenprobleme, die bis 2030 wirklich zu verbauen. In der momentanen guten Haushaltslage kann man vielleicht ein bisschen mehr Geld für die Bahn bereitstellen. Spätestens in der nächsten Wirtschaftskrise wird das Geld wieder gekürzt werden. Und Sie sehen, dass die Mehrheit der Deutschen im Zweifelsfall, das sieht man jetzt gerade an der Reaktion zur Dieselkrise, im Zweifelsfall dann also doch lieber darauf beharren, dass sie ihr Auto weiter nutzen können, als dass Bereitschaft besteht, tatsächlich verkehrlich umzusteuern.
Der Sanierungsfall Deutsche Bahn. Einschätzungen waren das von Professor Christian Böttger von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin.
HR Info. Bilanz.
Wir bleiben beim Verkehr. Auch an den Flughäfen ist in diesem Jahr nicht alles rund gelaufen. Insbesondere in den Sommermonaten gab es vielerorts lange Schlangen. Der Schwarze Peter wurde hin und her geschoben zwischen Airlines, Flughafenbetreibern und Kontrollbehörden.
Hochbetrieb in diesem Jahr am Frankfurter Flughafen. Von Januar bis November ist die Zahl der Passagiere um fast 8% gewachsen. Galten früher Tage mit mehr als 200.000 Passagiere als Besonderheit, so wurde diese Marke bisher schon mehr als 160 Mal in diesem Jahr geknackt. Dabei komme das Wachstum, sagt Flughafenchef Stefan Schulte, sowohl vom Hauptkunden Lufthansa als auch von den sogenannten Billigfliegern.
Wir sehen gerade jetzt, aber auch Richtung Winter, dass das Wachstum sowohl im Kontinentalverkehr als auch im interkontinentalen Verkehr sich zeigt. Während ja der Sommer insbesondere sehr, sehr stark im kontinentalen Bereich war, aber weniger im interkontinentalen Bereich.
Dieses starke Wachstum des Luftverkehrs in Europa hat aber gerade im Frühling und Sommer die Schwachstellen deutlich zum Vorschein gebracht, auch an den Flughäfen, etwa an den Sicherheitskontrollen. Um Ostern herum flogen nicht nur sehr viele Menschen in den Urlaub, eine Grippewelle sorgte gleichzeitig für Personalmangel an den Sicherheitskontrollen. Das wiederum bekamen die Passagiere zu spüren, wie Flughafensprecher Alexander Zell eingestehen musste.
Es kam vor allem im Bereich der Sicherheitskontrollen, also Handgepäck und Passagierkontrollen, zu längeren Wartezeiten, in der Spitze bis zu 50 Minuten. Das ist natürlich für den Passagier unbefriedigend, ärgert uns auch, aber wir versuchen alles, das zu managen.
Doch auch ohne Grippewelle, die Kontrollen in Deutschland gelten als zu unflexibel und langsam. Auch weil der Kontrollaufwand in den letzten Jahren zugenommen hat. Die Passagiere haben immer mehr technische Geräte dabei und durch die Preispolitik der Airlines fliegen viele nur noch mit Handgepäck, was wieder zu mehr Kontrollen führt. Die Bundespolizei in Frankfurt hat deswegen gerade zwei neue Kontrollspuren eröffnet. Dort sollen die Abläufe besser funktionieren, etwa indem Passagiere langsamere Reisende vor sich überholen können. Auch schauen gleich zwei Mitarbeiter auf die Röntgenbilder des Handgepäcks. Bundespolizeipräsident Andreas Jung ist stolz auf das neue Konzept, sagt aber auch, die größten Probleme lägen an anderer Stelle.
Nach den mir vorliegenden Erkenntnissen sind die Ursachen für Verspätung oder alles, was dazu gehört, in einem sehr niedrigen einstelligen Prozentsatz, weit unter 5% im Prinzip, auf die Kontrolltätigkeiten von Behörden insgesamt zurückzuführen. Also wir sind in der Ursache, glaube ich, nur ein ganz kleiner. Und deswegen werden wir auch noch einen kleinen Beitrag leisten können, aber den gern.
Als weiterer Flaschenhals gilt die Flugsicherung. Nicht nur, aber auch in Deutschland. So wurden etwa in den vergangenen Jahren, auch wegen der Sparvorgaben der EU, zu wenig Lotsen ausgebildet. Das versucht man nun nachzuholen. Klaus-Dieter Scheuerle, Vorsitzender der Geschäftsführung der Deutschen Flugsicherung.
Die Deutsche Flugsicherung hat jetzt so viel Trainees in ihre Ausbildungsstätte geschickt, wie die volle Kapazität zulässt. Aber die Ausbildung dauert halt einige Jahre und von da gesehen kann man da nicht kurzfristig Abhilfe schaffen, weil eben dieser Verkehr doch unerwartet in dieser Menge kam.
Alles in allem dauert die Ausbildung rund 4 Jahre. Hier kann es also weiterhin zu Engpässen kommen. Die größten Probleme liegen aber offenbar bei den Fluggesellschaften selbst. Beispielsweise bei der Lufthansa-Tochter Eurowings. Der Billigflieger hatte in diesem Jahr deutlich mit Wachstumsschmerzen zu kämpfen. Aus mehreren Gründen, wie Lufthansa-Chef Carsten Spohr im Sommer deutlich machte.
Eurowings ist allein infolge der Air Berlin-Insolvenz um 77 Flugzeuge gewachsen. Das ist mehr als die Hälfte der ehemaligen Air Berlin Flugzeuge und natürlich mit entsprechend hohen Anlaufkosten verbunden. Eurowings ist schon jetzt die zweitgrößte Airline der Lufthansa Group.
Grundsätzlich galt für viele Fluggesellschaften in diesem Jahr zu wenig Piloten, voll ausgelastete Flugzeuge und oft auch zu eng getaktete Flugpläne. Wenn dann noch technische Probleme eintraten oder schlechtes Wetter den Verkehr verzögerte, waren Verspätungen oder sogar Flugausfälle nicht zu vermeiden. Alle Beteiligten geloben indes Besserung und hoffen schon im kommenden Sommer auf Fortschritte.
Die Flugverspätungen und Ausfälle, ein Beitrag war das von Roman Warschauer. Sören H. Info Bilanz. Wer gedacht hatte, mit der Wahl von Christian Sewing gehe es aufwärts bei der Deutschen Bank, die vielen juristischen Streitereien seien weitestgehend ausgeräumt, die Skandale hätten ein Ende, wurde eines Besseren belehrt. Die Deutsche Bahn steckt noch immer knietief im Sumpf. Eine weitere Razzia in den Zwillingstürmen, Geldwäschevorwürfe, Bußgelder. Das Unternehmen bleibt im Krisenmodus. Die Aktie hat in diesem Jahr rund die Hälfte an Wert verloren. Ursula Meyer schaut zurück.
Es ging schon gut los, das Jahr 2018 für die Deutsche Bank. Zum Jahresbeginn hagelte es für das Vorjahr rote Zahlen, wieder einmal. Das sei der dritte Verlust in Folge, räumte der damalige Bankenchef John Crine ein und erzählte schonungslos die verschiedenen Baustellen der Vergangenheit auf.
Wir hatten viele ungelöste Rechtsfälle. Unsere Kontrollsysteme mussten verbessert werden. Unsere IT war rückständig und viel zu komplex. Und unsere Reputation war am Boden.
Vieles habe man schon verbessert, schob der nüchterne Brite hinterher. Trotzdem so viel Ehrlichkeit, das dürfte Crine letztlich seinen Job gekostet haben. Im April 2018 folgte Christian Sewing, ein bodenständiger Westfale und Urgestein der Bank. Er wollte die Vergangenheit hinter sich lassen, forderte von seinen Mitarbeitern eine neue Jägermentalität. Schon allein mit seiner Wortwahl stieß er viele vor den Kopf. Später milderte er seine Aussagen auf einer Fachtagung etwas ab.
Dieses Haus hat eine fast 150-jährige Tradition. Wir haben Mitarbeiter, die wahnsinnig stolz sind, für dieses Haus zu arbeiten. Dieser Stolz muss noch wieder mehr geweckt werden.
Wie stolz kann man aber sein auf ein Geldhaus, das schon so lange keinen Gewinn mehr gesehen hat? Vieles ist aus Sicht des Managements dafür verantwortlich, allen voran die anhaltend niedrigen Zinsen und die schwierigen Kapitalmärkte, von denen die Deutsche Bank so abhängig ist mit ihrem Investmentbanking. Sewing setzte dort Einschnitte durch. Er verschärfte den Stellenabbau. Auf der Hauptversammlung im Mai 2018 sagte er:
Eine solche Entscheidung treffen wir nicht leichtfertig. Aber der Stellenabbau ist unvermeidlich, wenn unsere Bank nachhaltig profitabel werden soll.
Während sie daran herumdokterte, tauchten die nächsten negativen Schlagzeilen auf. Die Bank schien in mehrere Geldwäscheskandale verwickelt, wurde genannt in einem Atemzug mit Briefkastenfirmen und Steueroasen. Es gab deshalb sogar eine Razzia. Das Vertrauen von Kunden und Anlegern scheint damit endgültig erschüttert. Dem sowieso schon strapazierten Aktienkurs gab das den Rest. Innerhalb eines Jahres hat das Papier über die Hälfte an Wert verloren. Der Frankfurter Finanzprofessor Jan-Peter Kranen analysiert die Folgen.
Ein niedriger Aktienkurs verbaut der Bank praktisch die Möglichkeit, neues Eigenkapital aufzunehmen. Und das ist für ein Haus dieser Größe ein wirklich großes Problem.
Denn wie neue Zukunftsprojekte finanzieren? Dabei müsste die Bank gerade bei der Digitalisierung nun Gas geben. So eine richtig überzeugende Strategie hat sie noch nicht, findet Dirk Schierek, Professor für Unternehmensfinanzierung an der Technischen Universität Darmstadt.
Wir sehen aber, dass die Bank stark versucht, in das sehr klassisch-traditionelle Bankgeschäft stärker hineinzukommen. Da gibt es aber schon ganz, ganz viele, die das gleiche Geschäft anbieten.
Damit scheint das Geldverdienen eher schwierig. Mehrmals gab es deshalb nun Gerüchte, die Deutsche Bank könnte mit der Commerzbank fusionieren. Doch der deutsche Bankchef selbst hat es vorerst ausgeschlossen. Und schließlich machen zwei Lahme noch längst keinen gesunden.
Handelsstreit, Dieselskandal, Zug- und Flugausfälle, der tiefe Fall der Deutschen Bank, das waren nur einige Themen im Jahr 2018, die die Wirtschaft bewegt haben. Und das war die Sendung Bilanz. Mein Name ist Alexander Schmidt. Wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören wollen, dann können Sie das unter hrinforadio.de.